Forschungsimpuls, wie der digitale Staat gelingt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forschungsimpuls. Heute begrüße ich zwei Forscher, die sich eine praktische Frage gestellt haben. Können Simulationen der Verwaltung dabei helfen, die Wirkung politischer Maßnahmen besser zu verstehen? Die Rede ist von Dr. Jens Thiemann und Dr. Mike Weber vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Fokus-Institut. Sie haben eine agentenbasierte Simulation zur EID-Verbreitung entwickelt und das nicht nur als theoretische Übung, sondern als ganz praktischen, konkreten Test und als Simulationsmethode für den öffentlichen Sektor. Das Ganze kann man übrigens aus den Shownotes herunterladen von GitHub und selber ausprobieren. Wir sprechen über den Nutzen und die Grenzen von Simulationen für evidenzbasierte Politik. Wann lohnt sich der Aufwand? Was können solche Modelle leisten und was vielleicht nicht? Und wie ist der Zusammenhang zu künstlicher Intelligenz und KI-Agentenmodellen? Und damit zu der heutigen Folge und in das Gespräch hinein mit Jens Thiemann und Dr. Mike Weber. Herr Thiemann, Herr Dr. Weber, herzlich willkommen im Forschungsimpuls und vielen Dank für Ihre Zeit schon mal jetzt vorab. Ich würde Sie ganz herzlich einladen, sich ganz kurz vorzustellen. Ein bisschen habe ich schon versucht, natürlich zu erklären, was Ihre Rollen sind mit Blick auf öffentliche Verwaltung und so dem Ausblick in Trendforschung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Aber vielleicht, wenn wir gleich über das Thema Simulationsmodelle ja sprechen wollen, wäre, glaube ich, nochmal gut, Ihre Rollen tatsächlich so ein bisschen zu verstehen. Insofern wäre ich Ihnen ganz dankbar, wenn Sie vielleicht noch kurz selber was zu Ihrer Rolle jeweils sagen würden.
Naja, Rollen sind ja, ich bin von Haus aus Soziologe, kommt ja sofort dabei durch, sind ja sehr kontextabhängig. Also in diesem Fall, wo wir uns hier über unsere Simulationsarbeit unterhalten wollen, sind unsere Rollen natürlich die, dass wir fleißig mitsimuliert haben aus unseren jeweiligen disziplinären Perspektiven. Wir waren ja insgesamt auch zu viert, zwei und noch zwei Kollegen von uns. Und das Spannende daran war, da kommen wir ja sicherlich gleich auch noch drauf, auf den Prozess dieser Entstehung dieser Simulation aus der jeweiligen Perspektive sich einzubringen. Und das ist bei mir verwaltungswissenschaftlich und sozialwissenschaftlich.
Ja, ich bin Jens Thiemann und ich habe Elektrotechnik mal studiert, komme eher aus der technischen Perspektive. In diesem Zusammenhang ist vielleicht noch interessant, dass ich sozusagen eine Art Hobbyprogrammierer bin. Also ich programmiere nicht die ganze Zeit, aber ich immer mal wieder und kenne die Grundlagen. Hatte aber zum Beispiel mit dieser Simulationssprache überhaupt keine Berührung vorher und bin also sozusagen mit technischem Vorwissen eingestiegen und eher aus einer technischen Perspektive.
Super spannend und ja eigentlich dann auch direkt multidisziplinär angelegt. Ich könnte mir vorstellen, das braucht man auch, wenn man dann anfängt, die einzelnen Variablen zu modellieren. Kommen wir gleich drauf. Sie haben es schon angesprochen. Ja, wenn wir jetzt so Simulationsmodelle erstmal anschauen, das Ergebnis ist, das haben Sie geschrieben, auch so eine Art explorative Datennutzung, wo man nachher hinkommen möchte. Aber um das erstmal so ein bisschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer nachzuzeichnen, brauchen wir, glaube ich, erstmal ein paar begriffliche Grundlagen, die wirklich wichtig sind, abzugrenzen. Und da kommt man natürlich an dem Begriff Modell nicht vorbei, Simulation, und dann geht es auch direkt aber ins Eingemachte, sieht man in Ihrem Paper natürlich, ne, diskret und kontinuierlich kann das sein. Vielleicht steigen wir erstmal ganz vorne ein. Wie würden Sie den Begriff Modell jetzt erstmal in dem Zusammenhang definieren?
Ja, wir sind eingestiegen, also wirklich mit dieser Fragestellung, dass wir gesagt haben, inwieweit ist eigentlich Simulation eine Sache, in der Laien in Anführungsstrichen, also auf jeden Fall Simulationslaien, aber Fachleute in ihrem Gebiet dieses Werkzeug nutzen können sozusagen. Und dementsprechend haben wir eben auch gesagt, wir müssen ganz am Anfang auch erstmal für uns selber teilweise die Begriffe klären und gucken, welche Möglichkeiten gibt es da. Also es war klar, dass wir Simulation ausprobieren wollen. Es war klar, dass das sozusagen einsteigerfreundlich sein muss und dementsprechend haben wir uns das Gebiet angeguckt. Also Simulation eben als Nachbildung von Vorgängen, die in der Realität, die man in der Realität beobachten kann, wo man vielleicht etwas prognostizieren möchte oder wo man auch nur Zusammenhänge verstehen möchte und ein Modell als eine vereinfachte oder stark vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit, indem ich beschreibe und sozusagen mit festen Grenzen sagen kann, diese Aspekte sind in meinem Modell drin, die sind wesentlich, die tragen zu diesen Vorgängen bei und andere Sachen, die vielleicht nicht so beitragen, die lasse ich bewusst weg, um sozusagen eine ganz einfache Interaktion darzustellen.
Wenn ich es gleich mal ein bisschen soziologisch aufladen darf, die unendliche Mannigfaltigkeit des Seins irgendwie handhabbar zu machen, muss meine Bielefelder Wurzeln noch ein bisschen stärken hier in diesem Podcast. Und genau darum geht es ja. Also ich empfehle eigentlich immer, Dostojewski zu lesen oder so etwas, um die Komplexität einer Situation, auf wie viele Seiten man eine kurze Situation beschreiben kann. Und dann hat man immer noch nicht alle Aspekte damit beschrieben. Und ein Modell ist ganz praktisch, das dann so handhabbar zu machen, dass man damit auch arbeiten kann und es auch nachvollziehen kann.
Ja, und dann haben wir können noch ein bisschen weitermachen, dann haben wir uns eben angeguckt, welche einsteigerfreundlichen, also wo wird Simulation schon in der Verwaltung benutzt? Gibt es Beispiele? Und haben uns da so ein bisschen recherchiert, was da gemacht wird, welche Arten von Simulationen eingesetzt werden und sind eigentlich auf zwei schon gewissermaßen verbreitete Werkzeuge oder Zweige gekommen. Und zwar, dass man so dynamische Simulationen macht, die also sozusagen über die Zeit, im Zeitverlauf Abläufe darstellen oder Entwicklungen im Zeitverlauf. Und da gibt es so die eine Richtung, die sagt so, wenn es so Rückkopplungsschleifen sind oder Einflussschleifen, ist das wenn sich eine Entwicklung anbahnt oder hat das einen positiven Einfluss oder einen negativen Einfluss? Das sind so Schleifen, das ist so eine Art von Denken, wo man so reinkommen kann, immer aus dieser Laienperspektive, also aus einer Fachperspektive, aber eben mit so einem Werkzeug, was mir jetzt vereinfacht, was sind die Auswirkungen von etwas? Oder aber, und das haben wir dann gewählt, das ist die agentenbasierte Simulation, also Agenten in diesem Sinne vom Wort Agentur, wie wir das kennen, Künstleragent, also nicht Geheimdienst, sondern kleine Einheiten, die sozusagen selbstständig agieren. Und und in diese Richtung haben wir uns dann weiterentwickelt oder diese Methode haben wir denn gewählt, agentenbasierte Simulation.
Man trifft dieses Wort Agenten jetzt ja gerade ganz oft an, weil das mit dem KI-Thema natürlich auch eine gewisse Rolle spielt. Da würde ich nachher auch nochmal gerne drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt nochmal ganz vorne dieses Modell. Sie haben auch erklärt, Sie haben die Welt vereinfacht und natürlich das Beispiel, wir haben es ja schon gesagt, es geht natürlich um die EID nachher in der konkreten Simulationsausgestaltung, aber wie kommt man dann jetzt erstmal als Forscher zu dem Punkt, wo man sagt, was man jetzt alles an Variablen beiseite tut? Wie ist denn dieser Prozess? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das im Forschungszentrum Fraunhofer Fokus am Whiteboard oder fließt da eine Befragung ein oder wie geht man da vor, um dann eben zu einer Vereinfachung zu kommen, die aber trotzdem nachher eine Aussagekraft eben noch hat.
Genau so. Genau so mit diesen beiden Instrumenten. Es ist natürlich immer sehr schön, wenn man die Simulation, die man dann durchführen möchte, auch auf empirische Daten begründen kann. Da kommt man aber bei sehr vielen Anwendungen, es gibt Anwendungen, wo das wunderbar funktioniert, so Smart City-Bereiche, digitale Zwillinge, da gibt es ja immer mehr Daten verfügbar, wo man da Verkehrssteuerungsaspekte bearbeiten möchte oder so. Da gibt es sehr schöne, sehr viele Daten. Oder Wettervorhersagen ist auch mein Lieblingsthema, die ja auch immer besser werden, wo es unendlich viele empirische Daten zu gibt. Wenn man konzeptionellere und theoretische Fragen beantworten will, dann ist man da ziemlich schnell am Ende. Aber natürlich ist das natürlich ganz opportunitätsgesteuert auch. Welche Daten habe ich? Welche könnte ich eventuell jetzt noch verwenden? ist das sicherlich auch ein Aspekt. Viel wichtiger ist aber besagtes Whiteboard in unserem Labor, in dem wir dann zusammen die Köpfe zusammenstecken und versuchen. Ja, im Grunde ist es so ein Gedankenexperiment. Was brauche ich unbedingt, damit ich jetzt ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmtes gesellschaftliches Phänomen erklären kann? Was brauche ich ganz unbedingt, um es zu begründen? Und was wäre vielleicht noch schön, um zusätzliche Dynamiken zu beschreiben? Und das lasse ich dann erstmal weg und konzentriere mich nur auf diesen einen Kern.
Ja, oder aber auch, dass wir schrittweise vorgegangen sind eben, nicht? Zuerst also zum Beispiel so Basismechanismen erstmal aufgebaut haben, wie zum Beispiel, dass so ein Personalausweis ja 10 Jahre lang eine Gültigkeit hat, dass Leute schon einen Personalausweis, einen modernen Personalausweis haben, EID nutzen können und andere noch nicht. Und was passiert nach diesen 10 Jahren? Oder aber später in der Simulation, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt geguckt, kann man diesen Personalausweis in der Verwaltung einsetzen? Und im letzten Schritt haben wir dann geguckt, und was wäre jetzt, wenn man den noch in der Wirtschaft einsetzen kann, wenn der also weitere Einsatzzwecke hat? Und das haben wir dann so schrittweise nacheinander aufgebaut. Also sind da iterativ vorgegangen, haben geguckt, läuft unsere Simulation überhaupt? Macht die da das überhaupt, was wir wollen? Und haben dann schrittweise komplizierter gemacht.
Das Spiel kann man natürlich auch noch weiter treiben, als wir es getrieben haben. Also wir hätten noch diverse Ideen für Erweiterungen gehabt, aber irgendwann muss man ja auch mal Zwischenergebnisse präsentieren.
Ja, man merkt es vielleicht, ich bin ganz on fire sozusagen, weil ich wir denken ja quasi gerade in diesem Gespräch auf 2 Ebenen. Ne? Das eine ist quasi, wie baut man so eine Simulation ganz grundsätzlich, die Methode von ABM, und auf der anderen Seite natürlich das, was mit der EID passiert ist. Ne? Also es sind ja im Prinzip 2 spannende Sachen, die da auch dann in diesem Ergebnis dann ja schon publiziert sind. Ja, vielleicht mal ganz kurz, dieser Begriff, der hat mich sehr fasziniert, die Wirkungszusammenhänge und die verschiedenen Ebenen, in der man in der Simulations Gestaltung arbeiten muss. In dem Paper ist ja genannt Mikro-, Meso- und Makroebene, auf denen man eigentlich die Variablen versuchen muss zu modellieren, um danach zu einer Aussage zu kommen. Das würde mich nochmal genauer interessieren. Was ist mit diesen Ebenen gemeint? Warum ist das wichtig, das quasi für das Finden der Variablen aufzudröseln?
Nicht nur für das Finden der Variablen, auch für die Konzeption insgesamt. Also gerade da, da matcht auch die Methode der agentenbasierten Simulation mit diesem Mehr-Ebenen-Ansatz, den wir gewählt haben. Deswegen, das passt ganz gut zusammen. Die Grundüberlegung bei diesem Mehr-Ebenen-Ansatz ist ja, wir haben irgendwelche Makrophänomene, die wir beobachten wollen. Also Nutzung der EID wäre ein mögliches Makrophänomen. Und jetzt wollen wir gucken, warum wird sie so genutzt, wie sie genutzt wird? Und um das verstehen zu können, muss ich dann, da ist ein, müssen, ist ein schwieriges Wort, also es ist ein möglicher Weg, dann halt eben die Ebenen runterzugehen. Ich habe ein Makrophänomen, wird eingerichtet auf Bundesebene, bundesweit ausgerollt. Aber was machen dann die Behörden damit ganz konkret? Bieten sie die Leistung an? Wie sehr promoten sie sie? Wie sehr unterstützen sie das? Diese alten Geschichten, die es da gegeben hat, dass man im Bürgerbüro verantworten ist, diese Funktion freizuschalten, oder bräuchte die ja sowieso nicht. Diese Geschichten gab es ja dann damals auch. Dann sieht man dann, dass in auf diesem Schritt, auf dieser Meso-Ebene der Verwaltung schon irgendwelche Probleme sein können, oder es auf dieser Umsetzungsebene halt eben auch sehr stark ankommt. Und dann natürlich das Verhalten der Betroffenen auf der Mikroebene. Was machen die denn jetzt wirklich? Und warum machen sie etwas? Und was muss ich tun, damit sie sich so verhalten, wie ich es mir gerne gewünscht hätte? Um dann hinten raus, und das ist vielleicht der schwierigste Bereich, um dann hinten raus dann wieder aus diesem Einzelverhalten, aus dem Verhalten der Leute, Makrophänomene abzuleiten. Das ist bei Nutzung EID, kann ich einfach aufzählen, wie viel machen es denn oder wie häufig machen es die Leute. Das war teilweise auch ein bisschen schwierig, da dann emergente Phänomene rauszukristallisieren. Gibt es auch sehr schöne Beispiele aus der agentenbasierten Simulation für, die allerdings jetzt wieder nicht so sehr auf den Verwaltungskontext passen. Deswegen müssen wir da vielleicht nicht hinabschweifen.
Ja, aber als Methode kann ich vielleicht so ein bisschen auch aus meiner Review-Tätigkeit kurz mal einwerfen. Man sieht die kommt jetzt immer öfter, ne? Weil wir einfach auch besser werden da drin, solche Tools zu programmieren, solche ABM-Simulationen zu programmieren und man damit sich ja einfach Daten erschließen kann, die man sonst nicht hätte. Also insofern fand ich das auch super faszinierend und werden wir gerne jetzt mal ein kleines bisschen technischer für einen Augenblick. Ich gehe jetzt gedanklich so rüber in die NetLogo-Simulation tatsächlich und wenn ich das, was ich jetzt schon verstanden habe oder versucht habe nachzuvollziehen, mir dann nachher anschaue in der Simulationsumgebung. Dann wäre es ja eigentlich mal spannend zu verstehen, wie kommt man jetzt von dem Gespräch, was wir bisher hatten, zu denen nachher, es sind ja Schieberegler und Checkboxen geworden. Und ich glaube, es ist auch an anderer Stelle von Ihnen mal so erklärt worden. Man versucht das ja quasi so runterzubrechen und dann nachher so zu programmieren, dass man dann wiederum als Forscherin oder Forscher später mit diesen Simulationen arbeiten kann. Was ist das für ein Arbeitsprozess gewesen und was kommt dann nachher dabei raus? Also alle Begriffe, die wir jetzt bisher so diskutiert hatten, die finde ich ja quasi erstmal nicht wieder in der NetLogo-Simulationsumgebung sozusagen. Also das würde mich nochmal interessieren, was das jetzt für ein Prozess ist, quasi von der Simulationsentwicklung.
Technischen Fragen ja ganz entspannt zurücklehnen. Ganz lustiges auch wieder soziales Phänomen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wir machen es möglichst simpel und möglichst nachvollziehbar. Durch die Ebenen kommt dann schon wieder eine neue Komplexität rein. Sobald ich dann anfange, daraus einen Schieberegler zu machen, muss ich es einerseits noch stärker eindampfen. Also wenn wir zum Beispiel so ein Maß für die Einstellung zur EID. Das ist natürlich ein theoretisches Konstrukt, das gleich mehrere Aspekte berücksichtigen soll und von dem wir glauben, dass es ganz zentral ist, um die Verbreitung der EID zu berücksichtigen, zu untersuchen. Also da macht man es ganz, ganz klein, aber von da aus entsteht dann ja wieder eine ganz neue Komplexität. Und diese Komplexität, die fliegt einem schnell um die Ohren. Aber jetzt lehne ich mich zurück und warte auf die technischen Aspekte.
Ja, ich sag vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort zu NetLogo. NetLogo ist ein Tool wirklich ausdrücklich für die Lehre. Es ist gut dokumentiert, es gibt viele Ressourcen. Also wir mussten ja irgendwie starten und sagen, also für eine Simulation, das ist jetzt so speziell, dass ich da Werkzeuge brauche. Da schreibe ich keine Programme selber, sondern ich nehme etablierte Werkzeuge. Es gibt kommerzielle Werkzeuge. Und unser Ansatz war, wie all unsere ÖFIT-Publikationen ja auch öffentlich verfügbar sind, war uns sehr wichtig, dass wir sagen, okay, das muss jetzt also durchaus nachvollziehbar sein. Das darf jetzt nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden sein oder wir wissen alle in der Verwaltung, Tools zu installieren, ist auch eine Schwierigkeit, ob man da überhaupt rankommt und so weiter. Dementsprechend also wollten wir da sozusagen sowohl, was NetLogo angeht, was das Simulationswerkzeug angeht, als auch die KI-Sprachmodelle, die wir dann später noch zum Programmieren benutzt haben, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Das sollte alles kostenlos verfügbar sein, ein leichter Einstieg sein. Und dann stellt man als Gelegenheitsprogrammierer fest, wie ich das bin, dass das doch ein sehr ganz andere Arbeit ist mit diesem ganz andere Programmierarbeit. Man hat also eine feste grafische Oberfläche, in der ich sozusagen aus meiner agentenbasierten Simulation erstmal sozusagen dieses Spielfeld bezeichne ich das mal, die Welt aufbaut. Also Felder, auf denen diese Agenten agieren, auf denen sie sich bewegen, auf denen sie sich treffen. Also wenn sich dann zwei Agenten auf einem Feld treffen, dann können sie miteinander interagieren. Oder auf diesem Feld kann auch eine, zum Beispiel eine Behörde sein, die diese EID entgegennimmt oder mit der man dann interagieren kann, ne? Und das war also sozusagen dieser Schritt mit dieser Simulationsumgebung, also diese Welt aufzubauen. Und um jetzt diese Welt beeinflussen zu können, also wie zum Beispiel, wie häufig nutzen die Bürger gewisse Behördenleistungen oder die EID, muss man das jetzt umsetzen in zum Beispiel, wir haben dann gesagt, okay, das ist dann eine Art Bewegung auf diesem Feld. Also die Agenten wuseln die ganze Zeit auf diesem Spielfeld rum, an irgendwelchen Stellen sind Behörden und immer wenn sie auf eine Behörde treffen, dann präsentieren sie ihre EID und können also den Dienst dann nutzen. Das ist dann ein positives Nutzungserlebnis, wo Mike schon darauf hingewiesen hat. Oder aber sie präsentieren ihre EID, also sie haben gar keine EID, oder sie präsentieren ihre EID und man kann sie aber gar nicht nutzen. Das ist dann natürlich ein negatives Erlebnis. Und das ändert den Zustand der Agenten Und ja, mit Hilfe von Schiebereglern kann man diese diese Voraussetzung vorher einstellen sozusagen, und mit Hilfe von grafischen Darstellungen kann man dann hinterher Kurvenverläufe machen, wie sich das über die Zeit entwickelt, weil man dann sozusagen die Simulation laufen lässt, schrittweise. Dann kann man sich das in mehreren Schritten vorstellen. Also man hat diese Welt. In einem Simulationsschritt bewegen sich die Agenten mehr oder weniger schnell, machen ihre Interaktion, dann ändern sich Zustände und diesen Zustand lässt man sich wieder anzeigen. Also zum Beispiel die Zufriedenheit der Bürger, für uns irgendwie so ein wichtiger, also Zufriedenheit mit dieser E-ID. Und das war dann, was man sich so über den Zeitverlauf denn darstellen kann und was denn später dafür sorgt. Wenn sie zufrieden sind, dann verlängern sie auch ihre E-ID oder nutzen sie weiter und so weiter.
Und das, was wir mal, oder was wir in der Publikation als Fluch und Segen der Simulation bezeichnet haben, das wird genau in diesen einzelnen Schritten deutlich. Also schon das Festlegen einer einzelnen Variable, eines einzelnen Merkmals von einem Agenten, Festlegung, welche Agenten gibt es, die Festlegung, wie bewegen sie sich überhaupt, was passiert in der Interaktion, das ist alles frei bestimmbar. Dafür gibt es bestimmte Plausibilitäten und bestimmte Annahmen, die man natürlich zugrunde legt, theoriegeleitet, empirisch teilweise. Aber letztlich ist in der Simulation alles frei bestimmbar. Und das macht es einerseits natürlich dann wieder komplex, b aber natürlich auch total spannend, es auch auszudiskutieren. Und man kriegt sofort ein Feedback. Also wenn man es dann laufen lässt, funktioniert es überhaupt? Funktioniert der Grundmechanismus überhaupt? Hat man da irgendwelche Fehler gemacht? Kommen die Ergebnisse raus, die plausibel sind, die man empirisch beobachten kann und so weiter und so weiter. Also man hat viel mehr Freiheitsgrade, als man das im klassischen Forschungsablauf sonst hätte.
Okay, das heißt also, im Schritt 1, ich modelliere die Welt, die ich haben möchte, dann baue ich in vielleicht NetLogo als sehr gutes Werkzeug dazu, wie wir jetzt verstanden haben, eine Welt auf, die ich digital beeinflussen kann. Ich habe meine Schieberegler, Buttons etc. und bekomme dann ein Ergebnis. Kurven haben wir gehört, also ich habe irgendwie was Mathematisches, was ich anschauen kann. Und dann gibt es ja noch etwas, was ich auch neu gelernt habe, der Behavior Space. Das sind dann eigentlich die Experimente, und da können wir vielleicht nochmal auf das Thema der EID selber auch zu sprechen kommen, neben dem NetLogo-Feature sozusagen, in dem dann, ja was denn, konkrete Settings definiert wurden, in denen ich Experimente ablaufen lasse, oder wie würde man das erklären oder nutzen?
Ja, ich finde, dieser Begriff des Experiments ist wirklich ganz gut. Also was wir ja beschrieben haben, ist jetzt, dass ich sozusagen Sachen einstelle und dann auf den Run-Button gucke. Also praktischerweise macht man sowas, dass man sagt, also wir sind jetzt bei der EID. Ich hatte schon gesagt, 10 Jahre, überhaupt Behördenkontakte, so oft hat man die ja vielleicht gar nicht. Das heißt, man muss erstmal eine Zeitskala suchen. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, also es macht keinen Sinn, da jetzt Stunden zu simulieren sozusagen, sondern man sagt dann, okay, ich kann das jetzt frei laufen lassen, oder aber zum Beispiel macht man Button, das lassen wir jetzt 1 Jahr lang laufen und gucken, was passiert, nicht so. Und dann habe ich einen zweiten Button, in dem ich sage, okay, die Bürger haben so und so viel Behördenkontakte pro Jahr sozusagen. So. Und wenn ich dann sage, okay, ich lasse es jetzt 1 Jahr lang laufen. Wir haben vorhin über diese Ebenen gesprochen, nicht? Auf dieser unteren Mikroebene wuseln dann sozusagen diese Agenten rum und haben statistisch gesehen eben, keine Ahnung, 1, 2 Behördenkontakte, aus denen dann was sich ergibt, kann ich das mir so alle angucken und dann hinten zum Beispiel eine Zufriedenheit am Ende an der Kurve ablesen. Steigt sie oder sinkt sie? So. Und das ist ja das Manuelle sozusagen. Und diesen Behavior Space, das sind jetzt so, wie Sie schon richtig sagen, das ist genau der Punkt, ein gutes Bild. Das sind sozusagen Experimente. Ich mache also sozusagen, probiere jetzt verschiedene Sachen aus. Was wäre dann, wenn unter den gleichen Voraussetzungen aber mehr Behördenkontakte pro Jahr wären und dann noch mehr Behördenkontakte. So, und dann habe ich schon 3 Verläufe und dann fängt an auch, wenn alles super schnell ist, aber dann fängt das auch an, dass die Simulation so ein bisschen mehr Zeit braucht. Und als Ergebnis kann man dann ja nicht mehr überall hingucken, sondern dann braucht man auch wirklich diese Kurven und guckt sich dann wirklich nur noch zum Beispiel die Zufriedenheit an und guckt, ob zum Beispiel irgendwo das, ob das was ändert, wenn zum Beispiel, nehmen wir nochmal das andere Beispiel, wenn ich diese AID öfter einsetzen kann, nicht? Also auch zum Beispiel in der Wirtschaft oder sowas, nicht? Und wenn ich da öfter einsetzen kann, ändert das dann was am Ergebnis? Und dann kriege ich als Ergebnis von so einem Experiment, kriege ich dann eben mehrere Kurvenverläufe und kann dann sagen, okay, diese eine Kurve war für, keine Ahnung, für diesen Fall, ein anderer war für einen anderen Fall und kann dann eben sagen, okay, da sehe ich jetzt, welcher Einfluss da wirklich drin ist in diesen verschiedenen Variablen, die ich einstelle.
Wenn ich jetzt mal die technische Rolle übernehmen darf. Ein Aspekt ist ja auch, dass diese Modelle, das Modell, das wir gebaut haben, halt eben gerade nicht deterministisch ist. Also nicht, wenn A und B, dann passiert C eindeutig, sondern wir haben natürlich auch Wahrscheinlichkeitsverteilungen da drin. Je nachdem steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass die AID genutzt wird oder nicht. Und um diese Wahrscheinlichkeiten dann wieder einzufangen, dann brauche ich halt viele Experimente. Und da bietet halt dieser Behavioral Space auch rein technisch die Möglichkeit, diese Experimente ein Stück durchführen zu lassen, mit unterschiedlichen Settings, wie Jens es gerade beschrieben hat.
Also ich versuche mal eine Metapher, um das vielleicht nochmal so als Zwischenfazit zusammenzufassen. Ich will nicht wissen, wie das Wetter heute Nachmittag wird. Also heute werden es wahrscheinlich 38 Grad oder so. Also wir zeichnen hier unter echt erschwerten Bedingungen schon auf. Aber ich will eben nicht wissen, wie heute Nachmittag um 16 Uhr das Wetter in Bielefeld wird, sondern ich möchte sowas machen wie ein Klimaszenario. Was ist, wenn wir uns als Gesellschaft so und so verhalten und wie das Klima sich möglicherweise in einem Jahr, in 5 Jahren, in 20 Jahren entwickelt? Kann man das so zusammenfassen?
Das ist jetzt im Grunde wieder die Frage, was ist die Aufgabe oder was soll diese Simulation denn leisten? Also die Art, wie wir simuliert haben, genauso. Genauso eher das zweite Szenario. Aber natürlich kann man, wenn man es anders baut, dann kann so eine Simulation natürlich auch das Wetter heute Nachmittag aufspucken. Wobei wir tendenziell auch nicht so sehr, also natürlich hat es immer einen Zukunfts-, einen Prognoseaspekt, so eine Simulation. Aber darum ging es uns gar nicht so sehr, sondern es ging uns mehr darum, diese Mechanismen, die wir da unterstellt haben, zu überprüfen und zu testen, auch gerne an historischen Daten oder zumindest Beobachtungen.
Genau, das, glaube ich, ist auch die Stärke von dieser Herangehensweise tatsächlich. Jetzt versuche ich mal den Bogen zu schlagen auf die konkreten Handlungsempfehlungen für die öffentliche Verwaltung. Da kam natürlich was bei raus, immer so mit so einem Sternchen, könnte man wahrscheinlich sagen, wie Sie es gerade erklärt haben. Also es geht jetzt nicht darum, dass jede Behörde ganz genau jetzt weiß, was sie morgen zum Thema AID bei sich anders machen soll, sondern es wurden ja gewisse Experimente gefahren, Kommunikationsmaßnahmen, Features, was kann ich damit machen? Und daraus wurde dann was abgeleitet als mögliche Stellhebel und wie sich das mit dem schon mehrfach genannten Aspekt beispielsweise der BürgerInnen Zufriedenheit widerspiegeln kann. Was waren denn da jetzt Handlungsempfehlungen, wo man vielleicht sagen könnte, da hat die Simulation schon konkrete Ideen geliefert?
Also es ging es ja gar nicht so sehr darum, die AID-Verbreitung zu untersuchen, sondern unser Untersuchungsgegenstand, deswegen konnten wir dann auch irgendwann mal abbrechen.
Ja.
Unser Untersuchungsgegenstand war ja gerade die Simulation, deswegen beziehen sich unsere Handlungsempfehlungen in erster Linie darauf. Also das, was wir bezogen auf EID sicherlich sehr gut nachzeichnen konnten, war, dass die Probleme, die auch oft schon diskutiert worden sind, dass man die auch wieder sehr schön sehen kann. Also, dass man, wenn man ein schlechtes Angebot hat, dass man auch mit guten Kommunikationsmaßnahmen oder mit einem anderen auch, dass alles andere keinen Sinn ergibt und man dann automatisch in eine geringere Nutzung reinläuft. Das sind solche Ergebnisse. Aber wie schon gesagt, da lag gar nicht so sehr der Fokus drauf, sondern wir wollten wissen, was bringen denn diese Simulationen?
Ja, und bei diesen Simulationen und im Sinne von, da ist eben unser Konzept aufgegangen oder unsere Vermutung, sag ich mal, oder ich wage mich mal raus mit dem Fazit, also so richtig so knackig, dass jeder morgen Simulationen einsetzt in der Verwaltung, so, also jede Fachexpertin, jeder Fachexperte, das ist vielleicht dann doch noch ein bisschen zu früh. Aber was interessant ist an diesen Geschichten, dass man einfach über diese Modellierung in diese Auseinandersetzung mit der Materie kommt, nicht? Oft ist es ja so, dass man so denkt, ach, das ist ja alles klar. So, und wenn man dann gezwungen wird, jetzt ein Modell aufzumalen und so weiter, und das gilt eben nicht nur für Simulationen, sondern wir kennen das vielleicht auch von Prozessen oder von Entscheidungsbäumen, dass man plötzlich sagt, ach, Moment mal, was ist denn in diesem Fall? Da ist ja ein Ast offen in der Entscheidung. Was passiert denn hier in diesem Prozess? Also das ist vielleicht viel verwaltungsnäher zu sagen, Modellierung überhaupt als Werkzeug einzusetzen, in agilen Prozessen stärker das Organisationswissen einzubeziehen und so weiter. So, jetzt sind wir aber nochmal bei den Simulationen und den Mechanismen, was wir gemacht haben. Und da stellt man eben auch in der Modellierung fest, wie Mike ja auch schon gesagt hat. Also da fange ich jetzt an zu gucken, ist es dieser Faktor, ist es jener Faktor? Es hat aber auch noch eine weitere Dimension. Es kann die Diskussion einfach versachlichen. Also im ersten Schritt ist es eine Dokumentation, nicht? Also wir haben dann plötzlich eine Eindeutigkeit, weil das ja eine in der formalen Sprache beschrieben ist, nicht? Und nicht so ein Darumgerede, man müsste mal oder was versteht einer unter, kann man häufiger einsetzen, sondern stehen da Zahlenwerte oder dann steht da der Faktor, was da wirklich mit gemeint ist. Also man kann gut dokumentieren, man hat eine gemeinsame Sprache. Und man kann sich damit dann eben auch leichter auseinandersetzen. Vielleicht auch bis im Idealfall bis in die öffentliche Diskussion zu sagen, also das wollen wir berücksichtigen in einer evidenzbasierten Politik. Das wird sich so entwickeln, wenn das so ist, wenn wir das mit berücksichtigen. Oder aber, ja, das können wir gerne berücksichtigen, das hat gar nicht so viel Einfluss. Also da sehen wir eine ganz große Stärke in dieser Methode, dass also die Materie durchdrungen wird und einfach ein Verständnis geschaffen wird. Das geht ja so weit, dass eine Aufgabe von Simulationen durchaus, eine wichtige Aufgabe durchaus zum Beispiel in der Lehre ist, Mechanismen zu verstehen, zu visualisieren, wie etwas versteht. Das berühmte Staubeispiel, wo Mike immer ganz begeistert ist, wo man also in NetLogo gibt so eine Standardsimulation, wo gezeigt wird, wenn der Verkehr zu dicht ist, dann wie ein Stau entsteht und wie er sich rückwärts bewegt. Und so weiter. Und das ist natürlich, in diesem Moment ist es so wie im Physikunterricht, dass man einfach Mechanismen versteht, dass man das mal sehen kann, dass das visualisiert wird und hier eben weiter, dass man damit gut arbeiten kann und diskutieren kann.
Ich finde es super spannend, weil es ergänzt unterm Strich ja für die Verwaltungstransformation für evidenzbasierte Entscheidungen in Politik und Verwaltung einfach den Werkzeugkasten. Egal, ob jetzt in dieser einen Publikation da jetzt ein, zwei oder drei Ideen für die EID drinstehen, sondern tatsächlich diese Methode. Vielleicht jetzt noch einen Blick auf das Schlusskapitel auch aus der Publikation. Da geht es dann ja nochmal neben NetLogo um das Thema künstliche Intelligenz. Und wir haben ja eingangs schon diskutiert, dass dieser Begriff Agenten natürlich gerade so ein bisschen doppelt belegt wird, so ein bisschen aus dem Social-Media-Hype, KI-Hype, vielleicht ist es auch kein Hype, sondern viele Unternehmen bauen jetzt gerade zum Beispiel Agenten auf, die, und da finde ich die Ähnlichkeit wieder eigentlich sehr schön, die ja auch einzelne autonome oder teilautonome Entscheidungen treffen, und das klingt eigentlich ganz ähnlich zu dem, was Sie, Dr. Thiemann, gerade erklärt haben, was diese Agenten auf den einzelnen Feldern machen, nur halt eben viel wissenschaftlicher und komplexer angereichert. Jetzt haben Sie sich ein bisschen mit KI nochmal abschließend ja beschäftigt, wohl um zu schauen, ob Vibe-Coding, also so ein bisschen ergänzendes Coding mit künstlicher Intelligenz helfen kann, oder ging es eher darum, anstelle von einer Simulation in NetLogo eine andere Simulationsumgebung vielleicht auch aufzubauen? Was war da so ein bisschen das Ziel oder die Maßgabe, da jetzt künstliche Intelligenz nochmal verstärkt zu nutzen?
Das war tatsächlich, wie ich vorhin schon angedeutet habe, wir waren alle relative Neulinge in NetLogo, in der Sprache, und die ist schon ein bisschen speziell. Also wenn man sozusagen neu in die Welt der Programmierung kommt und das als erstes sieht, dann ist die vielleicht sehr zugänglich. Aber wenn man andere Sachen kennt, dann ist diese Sprache schon sehr ungewöhnlich. Sie hat natürlich sehr viele Funktionen, um mit Wahrscheinlichkeiten, also Zufallszahlen zu generieren. Da gibt es schon eine ganz große Spannbreite an Funktionen, weil sowas in Simulationen wichtig ist. Andere Konstrukte, die man so aus der klassischen Programmiersprache kennt, so If-Then-Else-Konstrukte, die sind dort eher, ja, wohl das Else ist wohl eher so nachträglich hinzugefügt und so weiter. So, und darum haben wir gesagt, okay, kann man auch irgendwie Sprachmodelle einsetzen. Das ist jetzt auch schon eine gewisse Zeit her, dass wir das gemacht haben. Wie weit können uns diese Sprachmodelle, auch wieder öffentlich zugängliche, gar nichts Spezielles, sondern diese ganz normalen Chatbots, inwieweit können die uns helfen, diese Modellierungen zu machen, also die technische Modellierung, jetzt erstmal als das Programm zu schreiben. Und das war sehr spannend, weil es sich eigentlich zeigt und also einerseits, wie erstaunlich gut das funktionierte, das liegt vielleicht auch daran, dass NetLogo dann doch einige Beispiele publiziert sind und so weiter, dass man doch viel in Sachen kriegt. Wir haben auch eine andere Simulationsbibliothek probiert in Python. Da hat uns so ein Versionssprung in dieser Bibliothek einen Strich durch die Rechnung gemacht, nämlich dass die ganzen Beispiele, die dann programmiert wurden, alle für eine falsche Version waren sozusagen und das also sozusagen uns einem Laienprogrammierer überhaupt nicht weitergeholfen hat, weil man dann plötzlich nur noch mit der Fehlersuche beschäftigt war. Aber in NetLogo, wenn man dann einmal verstanden hat, wie NetLogo überhaupt aufgebaut ist und das auch ein bisschen beurteilen kann, dann kann man diese ganzen Geschichten, wo man früher dann stundenlang im Handbuch gewälzt hat, was muss ich denn da machen, das kann man dann wunderbar so einem KI-Assistenten überlassen, der einem das dann programmiert. Aber eben, und das vielleicht so als kleiner Profi-Tipp, weil ich mich auch immer erkundige, ob Leute programmieren mit Chatbots und so weiter. Man muss einmal das Grundkonzept verstanden haben der jeweiligen Programmiersprache. Man muss das Hello World-Beispiel mal wirklich per Hand durchgearbeitet haben. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man eben auch feststellen, ob zum Beispiel, wenn man ja auch mit einem Chatbot das Programm iterativ entwickelt, ob zu Anfang ein vernünftiger Ansatz gewählt wurde oder ob man da nicht weiterkommt. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert, sehr gut geholfen und ist eine echte Bereicherung in allen möglichen Lebenslagen. Genau in diesem Gebiet, was wir wollten, nämlich wir haben zum Beispiel Verwaltungsmitarbeitende mit guter Fachexpertise, richtig Experten in ihrem Gebiet. Aber wie können Sie jetzt ein komplexeres Werkzeug wie eine Simulation, aber auch wie im Bereich Low-Code, wie können Sie Prozesse aufsetzen und so weiter? Also diese ganzen Sachen, komplexere IT-Systeme als komplexere Werkzeuge, wie können Sie das nutzen? Und da kann man heutzutage wirklich diese Chatbots ohne Probleme einsetzen. Die helfen echt weiter.
Ich muss gestehen, ich habe noch einen Layer, technisch gesagt Layer sozusagen, eine Ebene draufgelegt. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie den Comet-Browser von Perplexity schon kennen. Ich bin mit diesem Browser, der ja dann nachher tatsächlich die Steuerung des User-Interfaces übernimmt, bin ich auf die NetLogo-Simulation von Ihnen draufgegangen und habe dann in menschlicher Sprache wiederum den Browser gesteuert, der dann in der NetLogo-Simulation gearbeitet hat. Also nochmal eine Schicht. Ne, das fand ich auch total faszinierend. Hat übrigens auch richtig gut funktioniert. Also brauchte ich NetLogo gar nicht lokal ausführen und solche Sachen und konnte einfach sagen, so jetzt mach doch mal bitte die Zufriedenheit hoch oder spiel mal mit den Parametern, also noch zusätzlich. Also auch vielleicht so eine witzige Idee, weil es ändert sich einfach so rasant schnell, ne? Welche ja. Möglichkeiten man da hat. Finde ich total spannend. Ich komme so ein bisschen in die Schlusskurve und ich finde es abschließend hier im Forschungsimpuls immer ganz wichtig, einmal noch so ein bisschen rauszukitzeln, ob Sie einen Impuls haben für, ich sag mal, uns in dem Fachgebiet Verwaltungsinformatik oder angrenzende Fachthemen natürlich, wo jetzt Studierende die Verwaltungsdigitalisierung der Zukunft tatsächlich ja in Code gießen. Vielleicht haben Sie aus Ihrem Paper oder aus Ihrem Schaffen noch so einen letzten Impuls oder sagen, das könnte man eigentlich hier sehr gut machen, vielleicht in der Abschlussarbeit oder in der Forschung. Würde mich brennend interessieren, was Sie da vielleicht noch für uns haben.
Ja, wenn ich beginnen darf und gleich anschließen darf an meinem meine KI-Erfahrung sozusagen. Und das ist ja auch durchaus eine Sorge von vielen jungen Informatikerinnen und Informatikern. Werde ich jetzt überflüssig und so weiter. So, und da sage ich nein, sondern es ändert sich vielleicht ein bisschen. Ne? Und dass man sagt so, okay, was wir wirklich brauchen, ist ein fundiertes Wissen über Systeme, Architekturen, Methoden der Informatik, informatisches Denken und so weiter. Und diese Grundlagen dann zu machen. Und diese aber auch in der Verwaltung in Teams einzubringen. Also was wir jetzt schon in diesen Datenlaboren haben, Data Scientists und so weiter. Mit KI machen wir das jetzt gerade. Also dass wir wirklich dann denken, oder da denke ich, da geht es hin, dass man in einem Team arbeitet, man selber dann eben mehr von der Verwaltung mitbekommt oder Hintergrund von Verwaltung, wie verarbeitet Verwaltung hat. Und dann eben gemeinsam an Problemen arbeitet, dass eine Softwareentwicklung oder Systementwicklung, dass sowas agiler wird und deshalb dieses Bereitstellen von Tools wichtiger wird. Und das richtige Aufsetzen aus einer Informatikerperspektive, das richtige Aufsetzen von Tools, die richtige Richtung zu gehen und dann eben interdisziplinär zusammenzuarbeiten, Ängste und Nöte sozusagen von reinen Verwaltungsmitarbeitern zu verstehen oder auch Bedarfe, diese Labore aufzubauen, kurzfristig Software bereitzustellen. Und der Kleinkram, der kann dann von irgendjemandem oder von einer generativen KI programmiert werden. Das ist dann nicht das Problem. Aber die Grundlagen, die aus der Informatik mitbringen, das wäre wirklich, glaube ich, sehr hilfreich.
Mhm. Dr. Weber guckt schon so, als möchte er jetzt noch eine vielleicht soziologische Perspektive reinbringen, glaube ich. Deute ich das richtig?
Ich kann mich meinem Kollegen voll und ganz anschließen. Genau das, und das lässt sich doch auch in der Lehre gleich umsetzen. Also mein Petitum wäre, mein erstes wäre ausprobieren. Und das auch gerne interdisziplinär gleich, weil da ist das ganz besondere Spannende und das besondere Feuer dann in der Entwicklung. Bei Simulationen, durch diese Gestaltbarkeit hat man ja die Möglichkeit auch wirklich, was auch immer man möchte, einfach mal fiktiv zu simulieren, wenn man sich von der Empirie entfernt. Und der zweite Punkt ist, dass, weil wir das eben gesagt haben, das fand ich einen super spannenden Gedanken, diese Simulationen, in der wir Agenten haben, jetzt durch KI auszuschlauen, die sind ja in der Simulation, in der NetLogo-Simulation ja relativ dumm. Aber man könnte ja auch versuchen, durch KI diese Agenten in der Simulation selbst ein bisschen aufzuschlauen. Das wäre dann allerdings ein gemeinsames Forschungsprojekt für die nächsten Jahre.
Können wir gerne direkt starten. Und den Impuls für die Lehre, den nehme ich auch mit. Das werden wir, kann ich schon verraten, mit Sicherheit machen. Im neuen Semester im Fach E-Government werden wir auf jeden Fall mit der NetLogo-Simulation, denke ich, auch arbeiten und vielleicht auch darüber hinaus. Also insofern auch dafür danke. Aber Dr. Thiemann, Dr. Weber, ich danke Ihnen für Ihre Expertise, für Ihre Zeit, für die Impulse hier im Forschungsimpuls und sage abschließend einfach nochmal herzliches Dankeschön.
Vielen Dank, dass wir dabei sein können.
Ja, Spaß auch gemacht. Vielen Dank.
Soweit also mein Gespräch mit den zwei Forschern vom Fraunhofer Fokus-Institut. Und was ich nochmal aufgreifen möchte, ist der Gedanke, dass wir auf Social Media gerade erleben, dass agentenbasierte Modelle rauf und runter gehypt werden und manchmal auch einigermaßen simpel. Da geben vielleicht zwei Chatbots nur ein paar Daten hin und her und dann ist das gleich ein Agent. Also was wir jetzt eigentlich ja hier in der Forschung erlebt haben in dieser Episode Forschungsimpuls, dass agentenbasierte Modellierungen tatsächlich in der Lage sind, durch diese diskrete Simulation, also dass wir quasi immer wieder durch ein Agentenmodell durchlaufen und damit Daten generieren, dass wir damit in der Lage sind, etwas zu simulieren, eine Welt zu simulieren, die es so vielleicht nicht gibt. Also wie ist jetzt die Verbreitung der EID oder wie verhält sich das Verkehrsgeschehen oder wie wirkt eine politische Entscheidung. Und diese Welt, die wir simulieren, können wir quasi immer wieder als experimentelles Setup abspulen und mit den Daten nachher weiterarbeiten, mathematisch weiterarbeiten, explorativ arbeiten, erkennen, was es für Möglichkeiten geben würde. Und das hat natürlich eine Auswirkung darauf, wie man, vielleicht wenn man so ein bisschen aus der Forschung eben auf KI-Agenten blickt, das Thema Agenten verstehen möchte. Ja, das sind tatsächlich nicht einfach nur irgendwelche Bots, die einem helfen, irgendwas abzuarbeiten, sondern ich kann damit für eine politische Entscheidung, für eine Thesis, für ein Forschungspaper, für eine Analyse, in der ich Daten generieren möchte, wirklich spannende Sachen heutzutage machen. Und da haben wir jetzt also wirklich herausgearbeitet, es gibt NetLogo als eigene Simulationsumgebung. Man kann es ganz klassisch sozusagen in Python machen. So habe ich es auch gemacht in meiner Doktorarbeit. Man kann heute aber auch, so und jetzt kommt wieder die Brücke zu Social Media, solche modernen KI-Agenten-Tools nutzen, Also beispielsweise in Claude, in Anthropic Tools, in ChatGPT und so weiter, komplexe Szenarien aufbauen. Vielleicht eine Sache noch so als letzten Impuls dabei. Ich bin gerade ganz intensiv in Visual Studio Code mit GitHub Copilot unterwegs, denn darin kann ich die Agenten noch direkter in meiner Programmierumgebung entwickeln und komplexere Aufgaben, also auch Statistikaufgaben, mathematische Aufgaben für die Forschung entwickeln. Vielleicht auch nochmal einen Blick wert. So, das war die heutige Episode Forschungsimpuls. Zum ersten Mal mit Fraunhofer-Gästen. Ich hoffe, das hat Ihnen und euch auch so sehr gefallen wie mir. Und dann freue ich mich auf den nächsten Forschungsimpuls.